Tinnitus, Schlafstörungen, Überwachung. Durch bildgebende Verfahren kann man sehen, dass die Eindringung der Strahlung bei jungen Menschen wesentlich tiefer geht. Wir haben quasi unsere Jugend, unsere Kinder und Jugend in die Sucht getrieben. Unsere Kinder verblöden. Es wird wirklich, ich sage es mal einfach so in aller Deutlichkeit, rücksichtslos aufgerüstet. Eigentlich brauchen wir ein solches Netz außerhalb der militärischen Verwendung gar nicht, weil es darf natürlich nicht sein. Wenn das an die Öffentlichkeit kommt, dann bricht diese Wirtschaft zusammen. Ich habe Gespräche geführt mit dem damaligen Chefredakteur des Spiegel in Deutschland, Stefan Aust, eigentlich ein sehr angesehener Journalist. Habe gesagt, wollen Sie sich vielleicht mal des Themas annehmen, weil das ist alles hochseriöse Wissenschaft. Da hat er gesagt, ich kann meine besten Werbekunden nicht verärgern. Und das hat er ernst gemeint. Die nennen das dann Wargaming. Also immer wenn ein Forscher ein Problem findet mit dem Mobilfunk, wird der Forscher bekämpft. Es ist schon ein sehr faules Spiel, was da betrieben wird. Wir haben mittlerweile Lösungen und da wird sich auch sehr, sehr viel tun. Ich bin da auch ganz eng dran. Das Lösungswort heißt eigentlich Lichttechnik. Li-Fi statt Wi-Fi. Wir stehen da wirklich vor einem bahnbrechenden Urteil. Die haben es übertrieben.
Klaus Scheidsteger beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den politischen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Hintergründen des Mobilfunks. Für seine Dokumentarfilme zu diesem Thema hat er mehrere Jahrzehnte lang weltweit recherchiert, Forscher interviewt und auch Einblick in brisante Gerichtsverfahren gegen die Branche gewonnen. Über seine Recherchen, über Lobbyeinflüsse und auch die Folgen der Digitalisierung im Allgemeinen sprechen wir jetzt mit ihm. Herr Scheidsteger, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne, danke für die Einladung. Danke.
Herr Scheidsteger, viele Menschen benutzen eigentlich täglich ihr Handy, vielleicht nicht nur viele, sondern eigentlich alle Menschen mittlerweile ohne groß darüber nachzudenken. Was hat Sie denn ursprünglich dazu gebracht, die Mobilfunkbranche im Speziellen da mal näher zu betrachten?
Also ich muss sagen, ich war selbst sowas wie ein Handy-Junkie, würde man heute sagen, weil ich war als rasender Reporter unterwegs. Ich mache das Geschäft seit 85 mit einer eigenen Produktionsfirma, international. Und ich hatte schon ein Autotelefon, das war ja wunderbar. Ja. Und erst so vor ziemlich genau 20 Jahren bin ich auf Menschen gestoßen, die mir sagten, sie seien elektrohypersensibel und sie würden spüren, dass ich da ein Handy am Körper trage und ob ich das nicht bitte ausmachen könnte. Da war ich erst ein bisschen überrascht, habe auch gedacht, die spinnen oder so, weil, also ich hatte das bis dahin nicht gehört. Und dann ging das los, das zweite Treffen, weil wir gemeinsame Freunde hatten, haben sie dazu genutzt, mir ein Buch zu schenken von einem amerikanischen Forscher und Wissenschaftler, der im Auftrag der Industrie Probleme gefunden hat und deswegen selbst Probleme bekam. Und so habe ich mich dann sozusagen auf eine lange Recherchereise begeben. Und auffällig für mich war dann am Anfang, wie wenig wir eigentlich wissen in der Öffentlichkeit von den Dingen, die so eine große Relevanz haben. Und es ist wirklich so ein Muster. Da habe ich dann gesehen, wie Lobbyismus greift. Die nennen das dann Wargaming. Also immer wenn ein Forscher ein Problem findet mit dem Mobilfunk, wird der Forscher bekämpft. Das ist das Muster des Lobbyismus in Amerika und das hat sich natürlich auf der ganzen Welt übertragen lassen.
Zu diesen Kämpfen kommen wir später noch. Sie haben gesprochen davon, dass Probleme gefunden wurden. Was sind denn das, kurz zusammengefasst, für Probleme?
Eigentlich waren sozusagen die ersten massiven Probleme, wo die Alarmglocken eigentlich schlagen sollten, auf der Seite der sogenannten DNA-Strangbrüche. Das bedeutet Vorstufe zum Krebs. Durch die elektromagnetischen Felder, durch die Strahlung, werden unsere Gene beeinflusst und teilweise eben so im Reparaturmechanismus gestört, dass daraus ein Krebs entstehen kann. Und sowas wurde schon erstmalig 1993 gefunden. Und da war die, sagen wir mal so, die wissenschaftliche Welt war erst in Aufruhr. Und dann hat man eine Lobbyagentur eingeschaltet, Burson Marsteller, von Seiten der Firma Motorola. Die waren damals Weltmarktführer. und hat gesagt, wir müssen da irgendwas uns einfallen lassen, weil es ist schlecht fürs Geschäft, wenn das durchsickert. Und seitdem gibt es eigentlich diese Problematik. Was dann im Weiteren erforscht wurde auf dieser Ebene, und das ist eigentlich so für uns relevanteste Ebene, ist eben, inwiefern kann es sein, dass das Handy, wenn man es zum Beispiel zu lange am Kopf hält, eben für Gehirntumor sorgen kann. Auch das ist dann sozusagen auch gerichtlich nachgewiesen worden. Und das ist eigentlich, wenn man so will, die schlechteste Botschaft, dass wir es hier mit DNA-Strangbrüchen zu tun haben, die eben auch auf mittel- und kurzfristige Sicht zum Krebs führen kann. Zuletzt gab es auch Untersuchungen an 2700 Ratten und Mäusen, wo gezeigt werden konnte, dass auch andere Tumore eine Rolle spielen. Also die Tumorentstehung ist, sagen wir mal, das brisanteste Problem, das die Forschung eindeutig nachgewiesen hat.
Sie haben ihn schon indirekt erwähnt. Sie haben für Ihre Recherchen auch mit dem Mobilfunk-Insider, könnte man ihn nennen, Dr. George Carlo, gearbeitet. Das ist eben jener Mann, den Sie, glaube ich, vorhin angesprochen haben, der eigentlich für die Industrie forschen sollte und dann plötzlich zu einem Ihrer schärfsten Kritiker geworden ist und auch entsprechend bekämpft wurde. Vielleicht können Sie diesen Fall noch mal kurz aufrollen und was er uns auch sozusagen sagt über diese ganze Branche und das Problem und auch die Art und Weise, wie hier mit Kritikern oder mit Problemen sozusagen umgegangen wird.
Ja, sehr gerne. Also der Dr. George Carlo war 1993 auserwählt worden, um den Nachweis zu erbringen im Auftrag der Industrie und somit auch staatlich finanziert, dass es kein Problem gibt mit der Mobilfunkstrahlung. Dr. George Carlo hat zwei Kompetenzen, eine medizinische und eine juristische. Da haben sie sich also einen tollen Mann geschnappt, der war damals 40 Jahre alt, 1993. Und der wurde ausgestattet mit einem doch damals sehr beträchtigen Budget von 28,5 Millionen Dollar insgesamt, um über 6 Jahre lang eben diesen Nachweis anzutreten. Da haben sie aber aufs falsche Pferd gesetzt, weil der Dr. George Carlo ist der Sache tatsächlich intensiv nachgegangen, hat die besten Leute für die Forschung eingekauft und hat zum Beispiel als allererstes mal feststellen lassen, dass die Frequenzen von Herzschrittmachern gestört werden durch elektromagnetische Felder der Handys. Daraufhin hat sich dann die Industrie eingeschaltet und es mussten dann die Frequenzen der Herzschrittmacher geändert werden, nicht die der Telefone. Der nächste Schritt war dann eben auch die Krebsforschung und der hat quasi die ersten Resultate dieser eben mal genannten DNA-Strangbrüche bestätigen können. Und dann wurde es immer schwieriger für ihn, sozusagen damit auch an die Öffentlichkeit zu treten. Der nächste Schritt war eigentlich, und da gibt's so berühmte Bilder, die Eindringung. Durch bildgebende Verfahren kann man sehen, dass die Eindringung der Strahlung bei jungen Menschen wesentlich tiefer geht. Ein sich entwickelndes Gehirn ist höher gefährdet als ein schon voll entwickeltes. Also es gibt so Dreier Bilder, 5-jährig, 10-jährig, erwachsen. Und man sieht, dass die Strahlungseindringung intensiver ist in den jungen Jahren. Das war auch ein Teil der Forschung. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, der ist dann sozusagen im hohen Bogen entfernt worden, weil er dann auch noch dazu die Dreistigkeit hatte, mit seinen Erkenntnissen an die große Öffentlichkeit zu gehen. Und es gab einen Beitrag, 60 Minutes, der war, die Hauptnachrichten der ABC wurden aufgemacht mit Dr. George Carlos Erkenntnissen. Und dann wurde der so stark diskreditiert, das ging bis hin ins Privatleben, also fürchterlich. Und er hat sich dann erstmal 2 Jahre zurückgezogen. Das war 99. 2001 sind Anwälte an ihn herangetreten, weil erstmalig massiv Gehirntumorfälle auftraten. Und die Anwälte haben versucht, ihn und seine Expertise zu gewinnen, um die sogenannten Gehirntumorfälle auch juristisch zu verfolgen. Das hat er dann mit seinem Fachwissen begleitet, erstmal so unterm Radar, muss man sagen, und hat dann eben aber auch diesen Brain Tumor Case, wie das heißt, dahin geführt. Es kam bis zum obersten Gericht, zum Supreme Court in Amerika. Und das Supreme Court hat dann entschieden, dass mehrere Fälle zusammengefasst in den obersten Zivilgerichtshof der USA, den Superior Court in Washington D.C. gehört. Und dort hat dann die Industrie angefangen, die tollsten Anwaltskanzleien zu engagieren. Und ich darf sagen, 2026 gehen diese Fälle ins 25. Jahr. Wir kennen das vom Tabak. Tobacco Road ist auch die Handy Road. Also es ist unfassbar, was da ein Aufwand betrieben wird, weil es darf natürlich nicht sein, wenn das an die Öffentlichkeit kommt, dass diese ja Probleme seriöser Natur sind, wissenschaftlich nachgewiesen sind, dann bricht diese Wirtschaft zusammen.
Das heißt, diese Verfahren laufen noch. Wie ist der aktuelle Stand? Ist auch in den nächsten Jahren mit einem Ergebnis zu rechnen? Und in welche Richtung, vielleicht kann man das ja sagen, wenn man den Verfahrensverlauf beobachtet, entwickelt sich das?
Ja, es gab so ein Zwischenergebnis, wo man eigentlich dachte, wow, da ist so ein Durchbruch erreicht. Das war im Jahr 2014. Da habe ich auch in einem Film, Thank You for Calling, heißt der, das so ein bisschen schildern dürfen. Ich war Prozessbeobachter. Und es waren auch übrigens zwei österreichische Forscher, die wie Kronzeugen auftreten. Das ist der Professor Wilhelm Moosgöller und der Professor Michael Kundi, beide von der Med-Uni Wien, die also hochgradige Expertisen dort geliefert haben. Ich war bei den sogenannten Wissenschaftshearings dabei und konnte erleben, wie der Richter zunehmend beeindruckt war von den Schilderungen, weil die Industrie hat immer versucht, das so in die esoterische Ecke zu drängeln. Aber hier waren nun Zeugen aufgelaufen, die eben solide Forschung betreiben. Med-Uni Wien, das zählt, ja. Und dementsprechend hat er dann in seinem Zwischenurteil gesagt, ein Staat, der seriös an den Verbraucherschutz denkt, kann diese Befunde nicht mehr länger ignorieren. Das war Teil des Urteils. Daraufhin hat die Industrie wieder Einspruch eingelegt. Und wenn Sie so wollen, läuft er bis heute. Das geht hin und her. Immer der Versuch, die Wissenschaft in Zweifel zu ziehen, auch unterstützt von der Lobbyarbeit. Und dementsprechend schauen wir mal, ich weiß, dass gerade ein Termin war. Ich stehe immer noch im engen Kontakt zum Beispiel zu Professor Moosgöller von der Med-Uni Wien. Der musste vor, etwa Mitte November musste der sein Protokoll mit den neuesten Erkenntnissen liefern. Und er hatte auch noch was zusätzlich sozusagen anzubieten, was eben das Ganze noch mal erschwert für die Industrie. Also wir stehen da wirklich vor einem bahnbrechenden Urteil, darf ich mal so sagen.
Irgendein Zeitrahmen, in dem man dieses Urteil erwarten kann, haben Sie da Schätzungen?
Ja, also
ich habe
mit Professor Moosgöller gesprochen. Er sagt, dass ein wesentlicher Durchbruch bis Frühjahr erkenntlich sein dürfte.
Frühjahr 2026.
Ja.
Ich möchte auf einen Aspekt eingehen, den Sie gerade erwähnt haben. Wir haben über Strahlungen gesprochen, über Elektromagnetismus, über entsprechende Felder. Das sind ja eigentlich physikalische Begriffe. Wenn man darüber jetzt in der Öffentlichkeit spricht, wird das aber ironischerweise eher mit Pseudowissenschaft, Esoterik, Schwurblern in Verbindung gebracht. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Begriffe und Phänomene aus der Wissenschaft, die auch eigentlich fundamental sind für das Funktionieren dieser Technologie, wenn man sie dann sozusagen kritisch beleuchtet, plötzlich in einem esoterischen Eck stehen? Ist das ein Werk auch von PR-Agenturen, von geschickter Kommunikationsarbeit? Können Sie da was dazu sagen?
Ja, da kann ich sehr konkret was zu sagen, weil ich war selbst auch in Anführungsstrichen, ich sehe mich nie als Opfer, aber meine Beiträge wurden zum Beispiel im deutschen Fernsehen auch zensiert. Das sind die besten Werbekunden, das sind die besten Partner. Ich hatte damals meinen ersten Film, der im französischen Fernsehen lief, 2006, auch für die ARD aufbereitet. Die haben den gekürzt und versteckt im Vormittagsprogramm eines Regionalsenders MDR ausgestrahlt. Und auf Nachfragen der Süddeutschen Zeitung haben sie dann gesagt, dem Film fehlte der deutsche Bezug, den mussten wir deswegen kürzen und unangekündigt senden. Und dann habe ich das gesehen, ja, das stimmt, in meinem Film fehlte plötzlich der deutsche Bezug, den haben die selbst rausgeschnitten. Also das ist wirklich ein authentisches Erlebnis und das zeigt sehr viel. Ich habe dann kapiert, in dem Jahr wurde die T-Mobile der ARD-Partner für die Fußball-Bundesliga für ein paar Milliarden. Die kamen dann zurück. Ich habe Gespräche geführt mit dem damaligen Chefredakteur des Spiegel in Deutschland, Stefan Aust, eigentlich ein sehr angesehener Journalist. Habe gesagt, wollen Sie sich vielleicht mal des Themas annehmen, weil das ist alles hochseriöse Wissenschaft. Da hat er gesagt, ich kann meine besten Werbekunden nicht verärgern. Und das hat er ernst gemeint. So findet Journalismus statt unter dem Einfluss der Gelder. Und wir haben das ja gesehen, was, sagen wir mal, im Pharmabereich alles möglich war während der letzten 5 Jahre. Das ist eine absolute Parallele, weil hinzu kommt, das ist jetzt wieder Verschwörung, nicht wahr? Natürlich, selbstverständlich, dass eben auch die Politik beispielsweise über den verlängerten Arm, bei uns in Deutschland ist das Bundesamt für Strahlenschutz. Bundesamt für Strahlenschutz hat gerade eine Untersuchung veranlasst, wie viele Ärzte überhaupt der Meinung sind, dass dieses Phänomen Elektrohypersensibilität überhaupt existiert und ob das alles Quatsch ist. Und wir mussten dann sehen, 28,2% der Ärzte immerhin sind der Meinung, dass es durchaus möglich sei, dass es hier gesundheitliche Probleme geben kann, bis hin zu dem, was man Elektrohypersensibilität nennt. Und der nächste Schritt des Bundesamts für Strahlenschutz ist zu sagen, wir müssen jetzt die Ärzte aufklären, dass das in Wahrheit alles Esoterik ist und dass eben in der Tat das völliger Blödsinn ist, das sind alles Psychopathen. Also wir haben da wirklich ein nahezu unmenschliches Niveau erreicht, wo man nur noch den Kopf schütteln kann. Also und dieses Zusammenspiel, wissen Sie, zwischen den Medien, zwischen der Politik und den Lobbyisten und den Menschen, die dann an den wesentlichen Positionen auch besetzt werden. Zum Beispiel bei der WHO war dann plötzlich einer, der früher mal auch Probleme gefunden hatte, für die Parole No Problem zuständig, weil er entsprechend honoriert wurde. Also es ist schon ein sehr faules Spiel, was da betrieben wird.
Stecken da ausschließlich wirtschaftlich-finanzielle Interessen dahinter oder gibt es aus Ihrer Sicht noch andere Erklärungen?
Naja, also das, ich sag's mal so, wir wissen alle, dass das Militär nur über 5G funktioniert und die hybride Kriegsführung und so weiter funktioniert nur digital. Das heißt, eigentlich brauchen wir ein solches Netz außerhalb der militärischen Verwendung gar nicht. Wir sind eigentlich gut bedient, auch mit 4G zum Beispiel. Ja. Aber 5G wurde eben gehypt unter dem Hintergrund, dass eben die Militärinteressen genau in diese Richtung gehen. Die brauchen für ihre Drohnen eben ein ausgebautes Netz und so weiter und so fort. Das kann man in dieser Richtung immer noch weiter fortsetzen. Aber diese Interessen werden eben auch rücksichtslos gepusht. Da ist der Verbraucherschutz second. Also es gab ja mal auch eine politische Partei, die hat gesagt, Fortschritt first, Bedenken second. Und wir sind wirklich in einer Situation, wo ich sagen darf, auch aufgrund meiner eigenen Recherchen, viele Menschen haben zunehmend Probleme. Das fängt meistens an mit Tinnitus, Schlafstörungen. Und wir haben heute auch gehört, Gesundheit hat was vor allen Dingen mit gesundem Schlaf zu tun. Und er ist gestört. Es gibt immer noch Menschen, die das nicht wahrhaben wollen, die mit dem Handy schlafen, die ihr WLAN nicht nachts abstellen. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo man selbst mal sein eigenes Verbraucherverhalten überprüfen könnte, um auch mal zu schauen, was macht das, wenn ich es mal als sozusagen Detox, Digital Detox Wochenende mal veranstalte. Fühle ich mich dann vielleicht besser, kann ich besser schlafen und so weiter.
Sie haben jetzt 5G erwähnt, sozusagen das spezifische Form des Mobilfunks. Was unterscheidet denn jetzt 5G von 4G beispielsweise für den Laien erklärt und warum ist vielleicht gerade 5G noch einmal ein Stück problematischer als die Vorgängermodelle?
Okay, also 5G ist in der Außendarstellung dazu gedacht, dass man das sogenannte Internet of Things Small Cities, Small Home, Smart Cities, Smart Homes installieren kann. Also dass auch schon die, wenn die Windel gewechselt werden muss, das wird dann gemeldet. Solche Spielereien sind an und für sich da. Auch das autonome Fahren ist eben möglich über dieses kurzwellentechnische 5G. 5G steht für fünfte Generation Mobilfunk. Und das ist natürlich auch nochmal ein Marketing-Tool, weil müssen wir tatsächlich alles digitalisieren, müssen wir wissen, wann wir den Kühlschrank auffüllen, weil der uns das meldet aufs Handy. Also sind alles so fragwürdige Geschichten, die sind aber durch diese Technik möglich und dann eben militärische Zwecke. Überwachung. Überwachung ist ein Riesenthema geworden. Wir kennen das aus China. Kontrolle und Überwachung sind auch so Hintergründe, die eigentlich dazu führen.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Gibt es jetzt aber aus medizinischer oder gesundheitlicher Sicht einen Unterschied, ob ich sozusagen 3G oder 4G oder jetzt eben auch 5G-Strahlungen ausgesetzt bin? Sind die intensiver, sind die flächendeckender? Macht das einen Unterschied oder ist es dann im Grunde eh egal für mich persönlich?
Also wenn ich meinen Recherchen trauen darf, dann sehe ich eigentlich keinen großen Unterschied. Es gibt noch zu wenig effektive Forschung, weil 5G ist noch eine relativ junge Disziplin sozusagen. Und man hat auch von Seiten der Industrie zugegeben, auch in einem Hearing vom Senat in Amerika, dass keine Forschung betrieben wurde. Also auch keine vorbeugende, obwohl die Technikvorsorge eigentlich das verlangt von der Industrie. Aber mittlerweile sind natürlich Dinge wie auch Nutzung von Algorithmen und so weiter hier integriert und die werden Teufel tun, da ihre Software offen zu decken. Also da haben wir so ein ähnliches Phänomen wie eben auch im Pharmabereich. Die lassen sich auch teilweise nicht in die Karten schauen.
Ich habe noch eine Frage zu dieser ganzen Technologie. Wir haben im Vorgespräch auch schon kurz gesprochen. Sie meinen, 5G ist ja nur das, was sozusagen jetzt schon an die Öffentlichkeit ausgebreitet wird, aber im Hintergrund gibt es schon wesentlich fortgeschrittenere Modelle. Was kommt denn da sozusagen technisch noch auf uns zu?
Also da sind die unterschiedlichsten, sagen wir mal, Optionen denkbar. Beispielsweise, dass sie eben keine großartigen Antennentürme mehr errichten müssen, sondern dass sie das in Gulli machen. Das heißt, sie haben dann alle 100 bis 200 Meter quasi Antennen, die aber versteckt sind. Und beispielsweise macht das Sinn beim autonomen Fahren, wenn das eben alles über digital gesteuerte Möglichkeiten geht, dann haben wir das. Aber wenn Sie eben auch sehen, dass dieses Mehr an digitalen Nutzungsmöglichkeiten auch an mehr an Stromverbrauch mit sich bringt, gibt's natürlich auch schon wieder Menschen, die da die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das ist ein Faktor, der sollte bitte berücksichtigt werden. Aber es wird wirklich, ich sage es mal einfach so in aller Deutlichkeit, rücksichtslos aufgerüstet. Die Verbraucher stehen hinten an.
Stichwort Digitalisierung, das ist ja auch ein Bereich, der jetzt rein über die technische Frage dann hinausgeht, sondern der sozusagen auch unseren Alltag bestimmt oder diese Entwicklung bestimmt auch immer mehr unseren Alltag, verändert die Art und Weise, wie wir leben, wie wir handeln, wie wir unseren Alltag bestreiten, wie wir arbeiten, vielleicht auch wie wir denken über gewisse Probleme. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, Digitalisierung hat unheimlich viel Fortschritt ermöglicht, hat unheimlich viel vereinfacht, auch wenn wir jetzt ganz als Journalisten sprechen oder als Recherche, da geht vieles wesentlich einfacher als früher. Wie soll man denn das bewerten? Also sozusagen, Sie haben ja einen Film gemacht, das digitale Dilemma. Fragen wir mal vielleicht so, worin besteht dieses Dilemma aus Ihrer Sicht?
Das Dilemma besteht vor allen Dingen in dieser Vielseitigkeit der Nutzung. Und wir haben quasi unsere Kinder und Jugend in die Sucht getrieben mit den Möglichkeiten dieses Handys. Es ist wirklich mittlerweile ja, nahezu für jede Familie nachvollziehbar. Ich kriege die ja kaum noch weg, die Kinder, von diesen Dingern. Das macht was mit denen. Das führt teilweise mittlerweile auch in den Selbstmord. Also da gibt's wirklich ganz spektakuläre Geschichten über die Nutzung von Social Media. Das heißt, wenn sie nur über dieses Dingen kommunizieren, dann verändert sich ihr ganzes Verhalten. Und bei den Kindern ist es halt so, die werden damit groß. Wir haben noch einen kritischen Abstand zu halten gelernt. Ich kann da nur appellieren, dass man eben mit den Kindern in die vernünftige Kommunikation geht, weil wir sehen auch, dass in gewisser Weise aus der Hirnforschung, das zeige ich auch in dem Film, kommt auch eine ganz wunderbare Hirnforscherin zur Geltung, die sagt, unsere Kinder verblöden durch das Digitale, weil die ganze Eigendynamik, das Eigendenken wird abgenommen, wird digitalisiert, wenn Sie so wollen. Die Hinzufügung auch von künstlicher Intelligenz. Also wir sind mittlerweile in Bereichen, wo wir, glaube ich, zu viel Möglichkeiten, ohne die Konsequenzen zu überdenken, angeboten haben. Und da muss eigentlich eine gesellschaftliche Korrektur stattfinden. Findet auch schon statt. In skandinavischen Ländern hat man beispielsweise die Handys und die Tablets im Unterricht verboten mittlerweile. Obwohl die mal hochgerüstet haben und gesagt haben, jeder Schüler bekommt ein Tablet, ist das wieder eingezogen worden. In Australien ist es eingezogen worden. In Amerika diskutiert man Social-Media-Nutzung neu, weil es überall eben gerade in diesen Bereichen eine Überbeanspruchung auch des eigenen Nervensystems, des Gehirns gibt, die zu fatalen Folgen führt. Ich meine, wie gehen wir heute mit den Kindern um, die von ihrem dritten Lebensjahr an mit dem Ding aufgewachsen sind? Und was wird aus denen? Also wir können teilweise wirklich leider aus der Hirnforschung, ich muss wirklich sagen leider, einen Rückgang der Intelligenz feststellen. Bösartig sich das anhört, aber man kann es vielleicht in den eigenen Reihen mal nachvollziehen und auch mal diskutieren. Kommunizieren Sie mal unabhängig von diesem Handy mit Ihren Kindern, bitte. Und schauen Sie mal, ob Sie da vielleicht eine Regelung finden können. Denn natürlich hat das auch was Faszinierendes, überhaupt keine Frage. Aber bitte gezielt einsetzen und nicht morgens damit aufwachen und nachts damit ins Bett gehen. Und dazwischen findet dann auch was statt wie Natur, Bewegung, normale Kommunikation. Das sind alles Dinge, die wir benötigen für unsere Gesundheit.
Als alles auf einer sehr individuellen Ebene, sowohl die Auswirkungen als auch die Gegenmaßnahmen. Digitalisierung gesellschaftlich, gesamtpolitisch auch, vielleicht sogar auch global betrachtet. Wie kann man das da einordnen? Das verändert ja auch sehr vieles, wie Politik auch funktioniert, wie Beziehungen zwischen Staaten untereinander funktionieren. Es gibt neue Wettbewerbe um Rechenkapazitäten etc. Können Sie das einordnen, wie Digitalisierung auch die globale Politik eigentlich verändert?
Also wir haben ja zum Beispiel im Wahlkampf gesehen, dass hier Algorithmen zur Anwendung kommen, die dazu führen, dass man die Vorzüge und die Möglichkeiten, zum Beispiel Wähler zu gewinnen, genau manifestieren kann. Die kann man erfassen und dementsprechend auch Wahlergebnisse, wenn man so will, manipulieren in eine Richtung, die dann von denen gewonnen wird, die diese Tools nutzen. Also das ist eine Geschichte im Umgang. Der nächste Schritt ist die künstliche Intelligenz, die jetzt zum Einsatz kommt, die natürlich auch über Überwachungssysteme unter dem, sagen wir mal, Terroristenschutz zur Anwendung kommt und in Wirklichkeit auch dazu dient, völlig unbeteiligte Menschen sozusagen zu erfassen. Also all das ist auch hat mit Kontrolle zu tun, Überwachung und Kontrolle. Und die Chinesen machen es uns vor. Irgendwann gibt es dann vielleicht auch bei uns diese Sozialpunkte, weil wenn man dann nicht im Sinne des Staates funktioniert, darf man vielleicht den nächsten Zug nicht mehr benutzen. Also das sind alles so fürchterliche Szenarien, die aber in der Möglichkeit präsent sind und die natürlich auch politische Entscheidungen eigentlich hervorrufen sollten. Und es wird zu wenig kritisch diskutiert, das stelle ich fest. Aber wir haben mittlerweile auch Menschen, die zum Beispiel bei der KI-Entwicklung mitgearbeitet haben, die warnen. Die sagen, das ist uns aus den Händen geglitten. Wir müssen jetzt sowas wie beim Atomwaffensperrvertrag, müssen wir jetzt Sperrverträge einführen für diese Tools.
Sehen Sie da auch die Politik gefordert, also insbesondere auch die europäische Politik? Was würden Sie sich da wünschen, wenn Sie es sozusagen bestimmen könnten, wie die, nennen wir es jetzt mal, die europäische Politik darauf reagiert, auf diese Digitalisierung, auch was den Schutz der Verbraucher, der Konsumenten angeht und auch was das Thema KI anbelangt?
Also es gibt zwei wesentliche Säulen für eine neue Diskussion. Das eine ist der Strahlenschutz, also im Sinne, was macht das mit unserer Gesundheit im Sinne der Strahlenintensität? Wir haben mittlerweile Lösungen und da wird sich auch sehr, sehr viel tun. Ich bin da auch ganz eng dran. Das Lösungswort heißt eigentlich Lichttechnik, Li-Fi statt Wi-Fi. Da sind die sehr weit und auch da wird im Frühjahr was passieren, weil eine Untersuchungsreihe wird dann beendet sein, die bis dato super aussieht, und zwar sieht die so aus, dass Licht eben keine Gesundheitsschäden verursacht. Also wenn Sie Strahlung durch Licht ersetzen, was eben technisch schon machbar ist. Das ist eine Ebene, wo eben auch offen diskutiert werden sollte, weil 80% der Nutzung findet indoor statt. Und wenn man schon mal die Strahlenbelastung aus den Gebäuden entfernen kann, ja, wunderbar. Also das sollte bitte offen diskutiert werden, und auch wenn da andere Märkte dann zusammenbrechen. Mhm. Also dieser Wi-Fi-Markt ist in den Händen der drei Großen. Apple, Samsung und noch jemand. Jedenfalls, der zweite Aspekt ist eben, was macht das mit uns, wenn die künstliche Intelligenz sozusagen einfach immer mehr dazulernt? Was bedeutet das für die menschliche Kreativität? Und auch da sind politische Diskussionen. Ich wünsche mir eine offene Diskussion, wo alle Menschen, die etwas zu sagen haben, auch gehört werden. Und nicht eben als Esoteriker in die Ecke der Verschwörer, Nazis wird auch gerne genommen, gesteckt werden, sondern bitte offener Dialog. Es geht um unsere Zukunft. Und was wir mittlerweile eben hören von Programmen, die möglich sind zur Überwachung und so weiter, hört sich nicht gut an.
Ich möchte noch eine kritische Frage stellen. Wenn es zum Beispiel um das Thema KI geht, da hat ja die Europäische Union Gesetzeswerk verabschiedet, das diese AI sozusagen eigentlich relativ stark reglementiert, vor allem im Vergleich zu den USA und zu China. Und jetzt könnte man natürlich auch argumentieren, damit schießt sich eigentlich die Europäische Union, schießt sich Europa wirtschaftlich gesehen und innovationspolitisch gesehen und forschungstechnisch ins Abseits durch Überregulierung. Ist das auch eine Sorge, die Sie teilen oder eine Kritik, die Sie nachvollziehen können? Und muss man nicht eingestehen, dass man sozusagen hier, wenn man hier den Anschluss verliert, auch massive wirtschaftliche Nachteile sozusagen in Kauf nehmen wird müssen, auch wenn es vielleicht für eine Regulierung aus den Gründen, die Sie schon angesprochen haben, sehr gute Gründe gäbe? Also gibt es da auch ein gewisses Dilemma, ein politisches Dilemma?
Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen, bin aber der Meinung, dass auch das so eine Manipulation der Politik für Menschlichkeit eigentlich bedeutet. Es geht nicht darum, eine europäische sozusagen Einschränkung zu etablieren, sondern es geht darum, das Ganze weltweit zu regeln. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht auch die Tools in ganz bestimmten Bereichen, Medizin, hatten Sie angesprochen, zum Beispiel optimal nutzt. Es hat etwas damit zu tun, was das macht mit unseren Kindern, was das macht mit der eigenen Kreativität und was das macht im, sagen wir mal, militärischen Bereich. Und wo sollte man einen Stopp reinhauen, was die Rücksichtslosigkeit dem Verbraucher gegenüber anbelangt. Es hat nichts mit Europa gegen USA zu tun, sondern es hat mit dem Global Thinking zu tun. Wir müssen einfach als Mensch, als Familie, müssen wir uns neu aufstellen, finde ich. Also es ist einfach, sind so viele Schweinereien am Start und wir sollten diese Möglichkeiten gemeinsam lösen im Sinne des Überlebens dieses Planeten.
Jetzt kann man ja dagegen einwenden, Entscheidungen werden nun mal eben auf gewissen Ebenen getroffen. Die passieren nicht auf Menschheits- oder globaler Ebene, sondern Europäische Union, Vereinigten Staaten von Amerika, China, Indien, andere aufstrebende Weltmächte auch, BRICS-Staaten beispielsweise. Sprich, wenn man sich jetzt einigt, das will man regulieren, dann passiert das eben gerade in Europa und andere machen aber ungehindert weiter. Darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus, ja, dass das möglicherweise dann auch sich nachteilig auswirken könnte, auch wenn es vielleicht sozusagen Gründe gibt für die Regulierung, aber es ist ein bisschen wie beim Klimaschutz, die einen machen es halt, die anderen nicht. Wer schaut dann am Ende des Tages besser dabei raus?
Ja, aber es ist ein bisschen wie beim Klimaschutz auch, dass man die eigentlichen Gründe des Klimawandels ja ignoriert. Es geht ja auch völlig in die falsche Richtung. Und hier sind die eigentlichen Gründe, warum man eben da keinen Riegel vorschiebt, haben die eigentlichen Gründe auch wieder mit Wirtschaftlichkeit zu tun, mit Gewinn und mit Gier. Und das kann nicht so sein. Also so können wir nicht weitermachen.
Ich möchte nochmal, Sie haben ja auch eine alternative Technik sozusagen erwähnt, die sich offenbar in Entwicklung befindet. Wie zuversichtlich sind Sie denn generell, dass dieses Problem vielleicht nach den Jahren, wo man es ignoriert hatte, wo man auch kritische Stimmen gezielt unterdrückt hat, dass dieses Thema stärker an die Oberfläche kommt, stärker öffentlich diskutiert wird und es vielleicht auch Alternativen gibt, die dann sozusagen auch in einem gesunden Wettbewerb auch neue Player ins Spielfeld treten lässt, wo man sagt, na gut, da ist vielleicht auch eine Chance, dass sich andere Akteure mit neuer Technologie, gesünderer Technologie durchsetzen. Also sind Sie da eher optimistisch, wenn Sie in die Zukunft blicken, oder eher pessimistisch, was diese ganze Entwicklung anbelangt, vor allem jetzt auf den Mobilfunk, die Strahlentechnik und der damit einhergehenden Probleme bezogen?
Also ich würde meinen Job nicht machen, wenn ich nicht auch von Optimismus getragen werde. Ich habe immer noch Hoffnung, dass die Vernunft und die Wahrheit obsiegt. Und das werde ich auch nicht aufgeben bis ans Ende meiner Tage. Das ist, mag naiv klingen, aber wir haben ja ein gewisses Maß erreicht, wo wir einfach feststellen auf verschiedenen Ebenen, so kann es nicht weitergehen. Wir zerstören zu viel. Ja, und das ist für jeden Einzelnen in den eigenen vier Wänden nachvollziehbar. Das geht uns an den Kragen, was die Gesundheit anbelangt, was die Überwachung anbelangt und was die ganze Perspektive unseres Lebens anbelangt. Und dementsprechend glaube ich immer noch, dass da sehr viel Hoffnung existiert, weil es ist so ähnlich wie bei der Pharma-Geschichte. Die haben es übertrieben, glaube ich, sagen zu dürfen. Und das fliegt auf. Also wir versuchen auch gerade auf der juristischen Ebene zumindest so eine Art Settlement zu erreichen. Ich bin da ein bisschen eingebunden hinter den Kulissen. Wir können diese Industrie nicht kaputt gehen lassen. Das ist too big to fail, sagt man ja so schön. Das ist auch nicht das Ziel, sondern es geht darum, Lösungen zu implementieren, die einfach Sinn machen im Sinne des Verbraucherschutzes, des Schutzes unserer Gesundheit und des Schutzes unseres Gehirns.
Das ist ein Prozess, der wird noch dauern.
Ja.
Wenn man jetzt das Interview aber sieht, sich dieses Gespräch ansieht und sich die Frage stellt, ja, was kann ich denn jetzt persönlich tun, um mich möglichst rasch zu schützen, was würden Sie da unseren Zusehern empfehlen? Was kann man wirklich akut sofort machen? Vielleicht 1, 2, 3 Dinge, ja, um sich vor den, sag ich mal, negativsten Auswirkungen zu schützen?
Also zunächst einmal die Kommunikation in der Familie ist immer gut. Erziehung ist auch gut, ist immer noch angemessen. Technisch, vielleicht Technik sinnvoll nutzen, ist mal so ein Diskussionspunkt. Muss ich das WLAN nachts anlassen? Ich lasse ja den Motor in der Garage auch nicht laufen, weil ich am nächsten Tag wieder fahren will. Wie ist die Handynutzung generell? Können wir da mal vielleicht auch freie Zonen und so weiter einrichten? Ganz einfache Maßnahmen, die man in den eigenen vier Wänden zunächst einmal praktizieren kann oder auch mal ein Detox-Wochenende. Sie werden sich wundern, wie sich vielleicht Ihr Schlaf schon innerhalb kürzester Zeit verändert, verbessert. Also es gab gerade auch sogar in Österreich so eine Maßnahme, wo eine Klasse mal gesagt hat, wir verzichten mal einen Monat auf das Handy. Ja, denen geht's besser. Ja, also vielleicht mal die positiven Seiten, vielleicht mal wieder die Natur entdecken. Sport, Spiel, Bewegung, Spaß, Kommunikation ohne das Ding. finde ich, so erste Maßnahme so auch zur Selbsterkennung. Selbst hinterfragen und dann einfach mal schauen, das eigene Verbraucherverhalten in Frage stellen.
Ganz abschließend noch, wenn man sich heute durch die Städte bewegt oder auch die Ortschaften, kabellose Kopfhörer. Vielleicht auch auf die verzichten, ist das?
Ja, es gibt eben Messungen jetzt mittlerweile, die zeigen, dass diese kabellosen Kopfhörer leider die Strahlungsbelastung erhöhen. Ist keine gute Idee. Leider.
Also wieder auf die Kabel zurückgreifen.
Ja, es gibt ja diese Kabelschnur und so weiter. Ja, im Moment ist es das, was man sozusagen besser nutzen kann. Am allerbesten ist es, gezielt zu nutzen. Muss ich immer erreichbar sein? Ist auch eine Frage.
Ich glaube, wir haben einiges diskutiert. Ich danke Ihnen für die Einblicke in Ihre Recherchen und auch für Ihre Zeit nochmal für das Gespräch. Und ja, sag Dankeschön.
Sehr gerne.